Genau dasselbe macht LSD und auch Psilocybin und andere psychedelische Substanzen, wenn wir in der Gehirnreise sozusagen, auf der mentalen Reise, auf dieses traumatische Erlebnis schauen. Alles das, was uns im Alltag total von der Rolle bringen lassen würde, aus unserer Mitte reißen würde und vielleicht sogar in einen Zustand bringt, in dem wir nicht mehr arbeits- und kommunikationsfähig sind. Alles das ist herausgefiltert und du schaust in Liebe auf dieses Ereignis.
Durchbruch Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Deine Moderatoren sind Tanja Remensberger und Lars Komans. Deine sichere psychedelische Reise. Wissen, Erfahrung, viel Spaß.
Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen beim Durchbruch Coaching Podcast mit mir, Lars und Tanja. Vielleicht möchtest du heute unseren Gast vorstellen.
Hallo, ich freue mich sehr. Heute dürfen wir den lieben Michael Ehlers begrüßen. Michael ist Rhetoriktrainer, Experte für ARD und ZDF, schreibt für den Fokus, gibt Rhetorikseminare und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute interviewen dürfen. Und ja, ergänzt doch gerne, Michael, wenn ich was vergessen habe.
Ja, ich lebe in Bamberg, wenn ich dann mal zu Hause bin, und ansonsten lebe ich in Hotels, bin auf Reisen und ich habe wahnsinnig Spaß an dem Thema Psychedelika gefunden, das aus ganz, ganz vielen Gründen, und über die wollen wir heute hier reden.
Dann erzähl uns doch mal gleich, wie du dazu gekommen bist überhaupt.
Ja, das ist, den ersten Kontakt hatte ich tatsächlich schon als Jugendlicher, weil ich in der Familie jemanden hatte, der eine Drogengeschichte hatte. Und in dieser Drogengeschichte kamen auch Pilze zum Einsatz. Das alles natürlich in einem Kontext. Und damit sind wir direkt bei einem wichtigen Thema. Gerade wenn es um psychedelische Reisen geht, die ja unglaublich hilfreich sind im therapeutischen Kontext. Wir haben die Erfahrung gemacht, unser Schwerpunkt im Coaching-Kontext. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo das echt nichts zu suchen hat. Ich werde später gerne erklären, warum ich der Meinung bin, dass Substanzen wie LSD, MDMA und Psilocybin, Psilocin ist der Wirkstoff da drin, sogar DMT, aus meiner Sicht nichts auf dem Betäubungsmittelgesetz zu suchen haben und nicht verboten gehören. Die dürfen nicht auf einer Stufe mit richtigen Drogen stehen, wie Kokain, wie Heroin und Alkohol. Das sind alles drei schlimme Drogen und die anderen Dinge sind hilfreich. Aber sie sind eben hilfreich, wenn sie im richtigen Kontext, Set und Setting eingesetzt werden. Und das, was ich in der Familie erlebt habe, war definitiv nicht der richtige Kontext. Hier gab es dann im Umfeld, zum Glück nicht in meiner Familie, später sogar Todesfälle, weil die Leute an die schlimmste Droge, an Heroin gekommen sind. Und damit natürlich nicht umgehen konnten, weil das Dreckszeug ist. Aber dann, ich bin seit 3 Jahrzehnten als Trainer, als Coach unterwegs. Zu mir kommen Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Film, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Profisporttrainer, Manager, Profisportler, Influencer heute. Und die trainiere ich eigentlich in Kommunikation. Und über diese Kommunikationstrainings, da geht es ja immer sehr stark um die Frage, wer bin ich, damit ich überhaupt nach außen authentisch wirken kann, sind wir dann auch ins Coaching gegangen. Persönlichkeitsentwicklung ist eine der Grundlagen der Rhetorik, wenn man das zumindest in dem Verständnis macht, wie ich das mache. Und vor 4 Jahren hat mich ein Trainerkollege angesprochen auf das Thema und ich habe den sofort für verrückt erklärt. Ich habe gesagt, bist du nicht ganz dicht? Und er sagt, ey, nein, das ist ein Megatrend bereits in den USA und überhaupt in den amerikanischen Kontinenten. Und ich war völlig negativ durch die Geschichte der Kindheit. Und dann ist was Spannendes passiert. Getriggert einfach durch dieses Gespräch tauchten Artikel auf über Psychedelika, über LSD, über MDMA, über Psilocybin, über DMT. Und ich dachte so, wow, was ist das? Und das waren alles Artikel mit wissenschaftlichem Kontext. Das liegt daran, in der Hippie-Zeit damals, Timothy Leary war so der große Gott der Geschichte, da wurde sehr missbräuchlich umgegangen mit dieser Thematik, im Party-Kontext sehr, sehr viel. Aber die Leute hatten sehr, sehr gute Effekte. Eine der Effekte von psychedelischen Substanzen ist, dass du in Verbindung kommst mit dir selbst, aber besonders eben auch mit anderen Menschen. Du kommst total in das Gefühl der Liebe und du hast noch ein universelles Verständnis von dem Zusammenleben von Mensch, Tier, sogar Gegenständen oder dem Universum. Das ist ein Gefühl, das du bekommst unter dieser Substanz. Und die Hippie-Bewegung in den 60er, 70er Jahren, die haben ja genau das gelebt. Und sie waren dadurch natürlich auch Friedensaktivisten. Denn jemand, der sagt, ey, wir sind alle gleich als Menschen. Wenn wir auch nicht gleich sind von der Persönlichkeit und vom Charakter, sind wir doch als Menschen, wir sind alle Menschen. Und auch andere Lebewesen haben ihre Berechtigung, hier auf diesem Planeten zu leben und zu existieren. Und hallo, lasst uns doch friedvoll miteinander umgehen. Und diese Bewegung war in einem Land, das gerade Krieg führte gegen Vietnam. Und die Herrscher der Armee, die versuchten, neue Soldaten zu bekommen, die sie brauchten für diesen Krieg auf einem anderen Kontinent, die waren unterwegs und haben auch die langhaarigen Bombenleger, wie mein Vater sie immer nannte, gefragt, los, komm, Kommunisten erschießen. Und die Hippies haben gesagt, ich will keine Kommunisten erschießen. Und dann haben die Herrscher gesagt, ja, dann bist du ein Anti-Amerikaner. Nö, das stimmt nicht. Ich habe die Kommunisten lieb, aber die Amerikaner habe ich genauso lieb. Und da ist natürlich dann der Kriegstreiber Nixon in diesem Fall, der Präsident, in Schwierigkeiten geraten und hat daraufhin eine unglaublich fürchterliche, aus meiner heutigen Sicht betrachtet, Kommunikationskampagne gefahren, um die großartigen Substanzen mit psychedelischen Wirkungen, wie eben benannt, und allen voran finde ich eben Psilocybin und LSD sind hier besonders wirkungsvoll, zu verteufeln und auf eine Stufe zu stellen mit Opiaten. Das, was dort passiert ist im geschichtlichen Kontext, ist, und das ist heute wissenschaftlich belegt, liebe Zuhörenden, eine absolute Katastrophe. Aber es gibt ein paar, die sich immer in der Wissenschaft weiter mit der Thematik beschäftigt haben, ganz weit vorne zum Beispiel der MDMA-Gott Dublin, und sie haben weiter geforscht und Veröffentlichungen gemacht. Und irgendwann ist die Wissenschaft wieder draufgekommen, weil wir so viele psychische Probleme haben. Ich habe gerade erst eine meiner Ausbilderinnen war Vera Birkenbiel. Und die hat damals schon, hallo, wir reden von den 90er Jahren, davon gesprochen, dass 70-80% der Menschen bereits harte depressive Schübe hatten in unseren Breitengraden. Wir sprechen heute, der Psychologe Rolf Schmiel, guter Freund von mir, sagt, 70% der erwachsenen Menschen in unserer Gesellschaft sind psychisch gestört. Wir haben ein Problem, ein psychisches Problem, und das macht die Gesellschaft kaputt. Das macht kaputte Führungskräfte. Die gehen seit Jahrzehnten in Seminare und wollen tolle Führungskräfte sein. Und sie lernen so viele Kommunikationsmodelle. Sie lernen auch Rhetorik bei mir. Sie lernen so, so viel. Aber was hat sich verändert? Gucken wir in die Gallup-Studie, stellen wir fest, nichts. Wir haben immer noch Chefs, die einfach ihre Mitarbeitenden nicht mit dem Herz fühlen und die kommunikativ nicht auf eine Ebene kommen mit den Leuten. Und woran liegt das denn? Gehen wir in die Schulen. Unseren Lehrern geht's schlecht. Eine Studie, der Verein Kinder in die Kraft e.V. hat das veröffentlicht. 24,7% aller Lehrkräfte sind hart psychisch gestört. Hier sprechen wir nicht von einfachen Neurosen, sondern von einer richtigen, diagnostizierten psychischen Störung. Das heißt, ein Viertel der Lehrkräfte, der Pädagogen in diesem Land hat einen an der Waffel und die kümmern sich um die Erziehung und die Lehre bei unseren Kindern. Da stimmt doch überall etwas nicht. Und dadurch, durch diese Problematik, hat die Wissenschaft erkannt, wir müssen etwas tun und hat wieder angefangen, nichts anderes zu machen, als die Studien von damals, den 60er Jahren, wieder aufzugreifen, sie mit den heutigen noch viel, viel besseren Methoden zu erforschen. Dann geht die Forschung dran und macht was mit einer fertigen Studie? Sie falsifiziert sie, also sie guckt, ob diese Studie nicht vielleicht irgendwelche wichtigen Themen vergessen hat und übersehen hat. Und was kommt raus? Nein, diese Studien sind alle safe. Wir wissen heute, dass psychedelische Substanzen unfassbar heilend sind, insbesondere wenn es darum geht, das aufzulösen, was die Menschen stört, zu sich selbst zu finden und darüber dann später ja auch zu anderen besser zu finden, nämlich traumatische Erlebnisse, die unbearbeitet sind und uns im Alltag stören. Und ich habe gelesen, ich habe die Studien gelesen, ich habe Bücher gelesen und dann bin ich in den Selbstversuch gegangen und dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht, weil was ich dann erlebt habe, war einfach atemberaubend.
Wann war das bei dir? Wie lange ist es her?
Wir haben jetzt 2024, richtig, Frühjahr, und der erste Kontakt war 2020 und die erste Eigenerfahrung war im Anfang des Jahres 2023, als ich dann das erste Mal den Mut gefasst hatte, nachdem ich in der Theorie schon sehr viel über das Thema wusste, dann auch in den Selbstversuch zu gehen. Und dann war meine erste Reise, wie ich heute sagen kann, nicht so gut begleitet. Da kommen wir später sicher nochmal auch zu, wer macht denn sowas und was sind die Standards, die es haben sollte, mit MDMA und anschließend mit LSD. Dort habe ich allerdings auch Dinge erlebt, die definitiv nicht in Ordnung sind. Aber die Substanz, die hat schon mal ihre Wirkung gehabt, auf jeden Fall.
Sehr spannend. Und wie kam dir die Idee zu Durchbruchcoaching? Also es ist Also was genau ist Durchbruchscoaching und wann entstand die Idee zum ersten Mal?
Ja, die entstand tatsächlich das erste Mal, nachdem ein Neurowissenschaftler, mit dem ich sehr eng verbunden bin und der auch sehr stark bei Durchbruchcoaching mit die Fäden in den Händen hat, und ich bei einem Retreat waren und Dinge gesehen haben. Das war so ein Retreat mit Anbietern, die ich jetzt mal einfach der spirituell-esoterischen Szene, ich muss das gleich auch nochmal erklären, dass ich da Unterschiede sehe. Das ist mir sehr wichtig. Wer sich jetzt angegriffen fühlt, nicht abschalten. Ich werde das echt einordnen für euch. Als wir auf so einer Veranstaltung waren und Dinge gesehen haben, wo wir gesagt haben, die wir beide sehr erfahren sind im Umgang mit der Arbeit mit Menschen, wo es ja auch schon im normalen Coaching ohne Substanzeinnahme echt tief geht, wo wir gesagt haben, das geht so nicht, was hier passiert. Und da haben wir uns dann wirklich hingesetzt, haben die Erfahrung eines ganzen Retreats, das wir beide als Tripsitter begleitet haben, genommen und haben angefangen, ein Unternehmen zu skizzieren, das sich von dieser spirituell-esoterischen Szene und Verschwörungserzähler-Szene, Achtung, das ist kein Topf, das waren jetzt drei Töpfe gerade eben, loslöst, trennt und versucht wirklich mit dem, was wir an wissenschaftlichen Methoden im Coaching heute schon haben, etwas aufzubauen, das den Reisenden zukünftig einfach die Sicherheit gibt, okay, hier bin ich absolut im Safe Space, hier bin ich bei den richtigen Leuten, hier bin ich bei wissenschaftlichen Methoden, alles, was hier gemacht wird, ist nachvollziehbar und ich werde eine gute Reise haben und muss keine Sorgen haben, dass ich hier mit einer ungelösten Psychose aus dieser Geschichte herausgehe. Und all das haben wir dann skizziert. Aber das ergab sich eben auch aus den eigenen Erfahrungen heraus, die ich gemacht hatte. Denn die Substanz hat ihre Wirkung gehabt. Was passiert denn überhaupt, wenn wir eine psychedelische Substanz nehmen? LSD beispielsweise wird eingenommen. Wir brauchen hier gar keine hohe Dosis, sondern bei reinem LSD wäre es 150. In Deutschland gibt es die Derivate, die man handeln darf und die man besitzen darf. Und es ist so, dass im Grundgesetz geklärt ist, dass der Mensch alles schlucken darf, was er will. Also jemand, der Heroin nimmt, wird angeklagt für den Besitz des Heroins und dass er es gekauft hat, aber nicht dafür, dass er es geschluckt hat. Das ist nicht strafbar. Und wir haben also ein LSD-Derivat. Bei diesem Derivat ist ein bisschen was von dem Urmolekül weggenommen und ganz viel dran gebaut, wodurch wir ein neues Molekül haben, das nicht im Betäubungsmittelgesetz in Deutschland verboten ist. Und damit wird gearbeitet. Das kommt also in den Körper, steigt ins Gehirn und hier wird ganz viel ausgelöst. Serotoninbildung, Oxytocin, Glückshormone. Und insgesamt mit all diesen Effekten, die sehr, sehr komplex sind, können wir uns einfach vorstellen, dass die Neuroplastizität im Gehirn steigt. Das bedeutet, im normalen Alltag, wie wir die Welt jetzt gerade wahrnehmen, arbeiten nur 10% vom Gehirn. Die sind unser echtes Wachbewusstsein. Und das passiert vorne im frontalen Lappen, wie er auch genannt wird, Fachbegriff präfrontaler Kortex. Hier ist alles das, was wir wahrnehmen, das, was wir Wachbewusstsein nennen, gespeichert. Aber die anderen 90% vom Gehirn sind auch da. Und die sind auch ständig am Arbeiten und eben verbunden mit dem präfrontalen Kortex. Sehnerv zum Beispiel, die Tatsache, dass wir hören. Alles kommt dann da vorne an und wird dort vorne verarbeitet. Und wenn ein Mensch ein traumatisches Erlebnis hat, und lass mich dort mein traumatisches Erlebnis aus der Kindheit gleich erklären, dann wird dieses auch im Gehirn abgespeichert und ist ständig da und präsent. Aber wenn es so starke Schmerzen auslöst, emotionale Schmerzen, dann wird das einfach abgekapselt, der Kommunikationsweg nach vorne zum präfrontalen Kortex. Das heißt, wir haben etwas Dunkles, das uns tatsächlich auch in unserem Verhalten steuert, in unserem Gehirn sitzen. Und wenn es nicht verarbeitet ist, ja, dann ist es halt ständig negativ da und bringt negative Verhaltensweisen, die ich auch an meinem eigenen Beispiel gleich erklären kann, in den Alltag. Und wenn diese Substanz kommt, die Neuroplastizität steigt, dann sind Gehirnbereiche miteinander verbunden, die bisher nicht miteinander kommunizieren. Dazu durch Serotonin, Oxytocin sind wir total in diesem Verbundenheitsgefühl. Wir sind absolut in einer Emotion der Liebe und rasen jetzt im Gehirn an einem traumatischen Erlebnis vorbei. Und jetzt gibt's einen Effekt, der fachlich Helioskop-Effekt heißt. Das heißt, das Helioskop ist ein Gerät, mit dem wir, ohne unser Auge zu schädigen, in die Sonne schauen können. Alle schädlichen Strahlen der Sonne werden durch das Helioskop herausgefiltert. Und genau dasselbe macht LSD und auch Psilocybin und andere psychedelische Substanzen, wenn wir in der Gehirnreise sozusagen, auf der mentalen Reise, auf dieses traumatische Erlebnis schauen. Alles das, was uns im Alltag total von der Rolle bringen lassen würde, aus unserer Mitte reißen würde und vielleicht sogar in einen Zustand bringt, in dem wir nicht mehr arbeits- und kommunikationsfähig sind. Alles das ist herausgefiltert und du schaust in Liebe auf dieses Ereignis. Und wenn du rauskommst aus dieser Reise, dann bleibt diese Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und diesem traumatischen Erlebnis bestehen. Und das führt dazu, dass du eine Trauma-Auflösung hast. Dazu, liebe Zuhörer, dann gibt es zahlreiche Studien. Wir können euch Bücher empfehlen, Netflix-Dokumentationen, wo auch diese Studien benannt werden und wo die Wissenschaftler zu Wort kommen und das alles in Ruhe erklären. Aber das ist der Effekt, der passiert. Was war mein traumatisches Erlebnis? Ich bin 52 Jahre alt und ich kann mich 40 Jahre, hatte ich keine Erinnerung mehr an ein Kindheitserlebnis, in dem ich 6 Jahre alt war. Hier ist ein betrunkener Onkel in den Garten gekommen, wo ich mit meiner Mutter war, und hat meine Mutter wutentbrannt zusammengeschlagen. Also er hat ihr nicht eine geballert, sondern er hat sie richtig zusammengeschlagen. Mehrere Faustschläge landeten im Gesicht, im Körper. Am Boden liegend hat er noch draufgetreten und ich als 6-jähriger Junge daneben. Hab auch versucht zu kämpfen und ihn gegen Schienbein zu treten und habe daraufhin auch 2 ausnockende Faustschläge von diesem Typen erlangt. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem 6-jährigen Kind macht. Das ist ein absolut traumatisches Erlebnis. Ich hatte Höllenangst und Panik und dachte, der bringt sie um und so weiter. Und mein Gehirn hat es geschafft, dieses Ereignis komplett zu isolieren, so dass ich mich nicht einmal mehr daran erinnern konnte. Und in der Integrationsarbeit, die sehr wichtig ist bei psychedelischen Reisen, nach dieser Reise ist dieses Ereignis wieder aufgeploppt. Durch die Neuroplastizität im Gehirn kannst du dich nachher wieder daran erinnern. Aber was auch da war, ist eben diese Verbindung, dass ich aus der Liebe heraus drauf geschaut habe. Im Nachhinein ist bis auf die traumatischen Ereignisse für meine Mutter und für mich nichts übrig geblieben. Also körperlich waren jetzt keine Behinderungen oder sonst irgendetwas da. Meine Mutter wird in Kürze 80 und wir werden ihren Geburtstag feiern. Schon alles gut. Aber dieses mentale Ereignis ist natürlich wirklich die absolute Hölle gewesen. Und ich kann heute sagen, okay, mein Onkel war schwer alkoholkrank. Er hat vorher von meinen Eltern, weiß ich heute, die Nachricht bekommen, dass sie ihn aus der Wohnung geschmissen haben, aufgrund seiner Aggression und aufgrund seiner Alkoholkrankheit. Und da ist er halt ausgerastet. Also was für ein armer Wurm. Und deswegen kann ich heute dieses Thema wirklich als verarbeitet abpacken. Was hat das mit meinem Verhalten gemacht? Meine 17-jährige Tochter, die Jüngere, hat mir dann mal zurückgemeldet, Papa, du hast Mikroaggression und das nervt. Und das war ein Schock für mich, echt. Ich denke so, was, ich habe noch keine Mikroaggression. So, ne? Genau. Und Fakt ist aber, gerade wenn Frauen an meiner Seite, die ich mag, wo es eine persönliche Verbindung gibt und insbesondere natürlich die ich liebe, Ehefrauen, Kinder, Menschen aggressiv mit denen umgegangen sind und ich bin dabei gewesen, habe ich nicht rational reagiert, sondern bin irrational aggressiv geworden. Und natürlich konnte ich mir auch nicht erklären, warum. Für mich war das ja auch ein Normalzustand. Heute weiß ich, warum ich dazu gekommen bin. Und das ist wahrscheinlich das traumatische Erlebnis, was ich mit meiner Mutter und meinem besoffenen Onkel hatte. Ja. Und heute habe ich diese Mikroaggression deutlich abgebaut. Das können wir übrigens auch messen mit einem Persönlichkeitstest. Der nennt sich Deep Ocean. Das ist bei mir gemessen. Hier gibt es 10 Bestandteile, wie wir die Persönlichkeit feststellen können. Und einer davon ist im Neurotizismus die Volatilität. Und das ist die Reaktion auch auf kleine Stressoren. Hast du dort einen hohen Wert, reagierst du auf kleine Stressoren ziemlich schnell mit Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sind eh stoisch, die sagen, ist mir doch egal, in Plattdeutsch, wo ich groß geworden bin und da passiert gar nichts. Aber die einen mittleren oder einen höheren Wert haben, da können wir heute schon sagen, nach psychedelischen Reisen stellen wir ganz klar fest, dass diese Volatilität sinkt. Und das bedeutet, wenn du so eine Erfahrung selber machst, dass du einfach gelassener, stabiler, mehr in deiner Mitte durch dein Leben gehst. Und das ist eine Lebensqualität, die möchte ich heute nicht mehr missen. Das ist eine der Dinge, die dort passiert sind.
Als du diese Erinnerung wieder entdeckt hast, war das überraschend für dich oder hast du von vornherein schon die Intention gehabt, das zu erforschen?
Ich hatte überhaupt gar keine Intention. Ich bin wirklich reingegangen und dachte, lass mal passieren, mal gucken, was ist. Einfach durch die Studien und so gelesen. Und ich hatte überhaupt, also ich habe ja ein mega Leben gehabt. Hallo, ich habe doch keine Probleme. Ich doch nicht. Ne? So mit dieser Haltung bin ich ja auch echt durchs Leben gegangen, Jahrzehnte. Und ich war total überrascht und dachte, hä? Das ist ja, und alles war da, die ganze Szene, sogar Gerüche waren da. Es ist echt verrückt. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was ich getragen habe. Es ist so irre. Und ich konnte genau sehen, wie er Wut anbrannt auf sie zu. Und wie kann das aus dem Gehirn verschwinden? Wie kann es sein, dass ich mich Jahrzehnte an dieses Ereignis nicht erinnern konnte? Und es ist ja nur eins von, es kamen noch andere Dinge hoch, sehr persönliche Dinge. Aber das hat mich, also ich war überrascht, Lars. Ich war überrascht, wie es sein kann, dass mein Gehirn in der Lage ist, so ein prägendes Erlebnis einfach aus dem Gehirn zu steuern. Das hat mich völlig umgehauen. Und ich war dann dankbar dafür, dass es wieder hochkam. Und ich habe sofort auch gespürt, dass ich es heute mit anderen Augen sehen kann, dass der Schmerz weg ist. Ne?
Ja, es heißt ja auch teilweise, dass sich Menschen an ihre eigene Geburt erinnern können unter Psychedelika.
Gibt es ganz viele spannende Berichte zu. Jetzt als Trip-Coach habe ich das auch sehr, sehr häufig schon erlebt, dass Leute sogar Geburtserlebnisse, die schwierig waren, an die sie sich tatsächlich erinnern kommen. Das kommt als Bild hoch. Das Gehirn nimmt es ja wahr, wenn wir es auch noch nicht mit einem Bewusstsein, das einen Sprachcode hat, dass da ist. Aber die ganzen Emotionen, die dort passiert sind, sobald das Gehirn anfängt zu arbeiten, fängt es an, Erinnerungen abzuspeichern. Dazu gehören auch Geburtserinnerungen. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, ja auch in der wunderbaren Doku Verändere dein Bewusstsein auf Netflix, in dem Buch dazu von Michael Pollan, Weltbestseller. Dort ist es beschrieben und das lohnt sich da wirklich mal reinzuschauen und sich diese Geschichten anzuhören. Und natürlich auch bei Gregor Hasler. Unbedingt, ja, unbedingt.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Du hast ja jetzt am Anfang noch gesagt, dass ihr Durchbruch-Coaching startet und das von dem esoterischen Markt unterscheidet oder euch abgrenzt, ne? Dass Sicherheit einer der höchsten Werte oder im Grunde Sicherheit an erster Stelle steht. Und da wäre auch von mir nochmal die Frage und wahrscheinlich ist das auch sehr interessant für die Zuhörer. Was unterscheidet Durchbruch-Coaching von anderen die psychedelische Reisen anbieten, was unterscheidet da oder unterscheidet?
Genau. Nach diesem, wie ich finde, fürchterlichen Verbot der psychedelischen Substanzen hat sich sofort ein Markt eröffnet von Leuten, die natürlich schon Erfahrungen damit gemacht hatten und gesagt haben, wir lassen uns gar nichts verbieten, dann machen wir das halt nicht in den USA, dann machen wir das halt nicht in Europa, dann machen wir es halt irgendwo in Mittel- oder Südamerika. Und gerade hier kommt das ja her. Lass uns mal in den Ursprung der psychedelischen Substanzen schauen. Ich habe ja mal so einen Gentest gemacht, ne? Das kannst du ja machen und dann siehst du, woher du kommst. Und ich bin ja wickiger. Denn ich habe das gerade gestern bei dem Abendessen noch Leuten gezeigt, den Gentest. Also meine Ursprung ist 71% nordwestdeutsche Küste. Ich bin dort in Fischkopf, Schleswig-Holsteiner geboren, ne, und aufgewachsen. Dann Norwegen, Russland, Irland. Und das ist ja, sind ja die ganzen Länder der Wikinger. So. Und wir wissen heute, dass die Wikinger, die ja so freundlich, ne, fröhlich dann zu den Mönchen gegangen sind und den Kloster ausgeraubt haben, damit sie ihren Familien nach einer ganz, ganz miesen Ernte etwas zu essen bringen konnten. So fing das Ganze ja an, dass die so freudestrahlend aus ihren Schiffen raus und so, wir kämpfen jetzt und so. Die hatten ja auch keine Angst vor dem Tod, was noch in ihrer Mythologie begründet war. Aber was wir auch wissen, ist, dass sie vorher was getrunken haben, und zwar einen Tee aus der Natur. Und da waren psychedelische Substanzen drin. All die Lieder, wenn du die zurücknimmst aus der Wikingerzeit, dann stellst du fest, dass die danach halt in einen besonderen Zustand kamen. Sie waren halt so euphorisch, sie waren voller Glück. Die haben Psychedelika genommen. Und was wissen wir über die Wikinger? Sie haben im 8. 9. Jahrhundert haben sie eine Kultur aufgebaut, die anderen Kulturen weit, weit voraus war. Das heißt, irgendwie muss ja hier oben im Gehirn auch bei denen etwas passiert sein, dass die sich weiterentwickelt haben als andere, zum Beispiel die Germanen, die völlig unterentwickelt waren in dieser Zeit. Haben die bereits eine Hochkultur gebaut, haben ja nicht nur Krieg geführt, sondern sie haben dann Handelsketten gebaut bis nach Byzanz, dem heutigen Istanbul runter. Da sind sie über den Genebre mit ihren Schiffen runtergefahren und mussten 7-mal die Schiffe tragen an Stellen, wo sie nicht fahren konnten, weil dort einfach Steine lagen. An diesen Orten übrigens sind Städte entstanden, die heute teilweise Großstädte sind. Leider viele Städte, in denen heute Krieg ist aktuell. So, also eine Hochkultur. Dann wissen wir von den Mayas in Mexiko. Ich war gerade dort 3-mal im vergangenen Jahr und habe mich mit den Mayas beschäftigt. Was die für Bauten gemacht haben, mit welchem astrologischen Wissen die ihre und über den Sonnenlauf ihre kleinen Tempel dort aufgebaut haben. Unfassbar. Und natürlich gucken wir in die Vergangenheit und stellen fest, da kommen ganz viele Rituale her mit psychedelischen Substanzen, allen voran dem Ayahuasca-Tee, der dort gebraut wird und den ja auch heute viele machen. So, und nachdem das verboten wurde, hat sich hier so ein Schattenmarkt eröffnet von Leuten, die es auch wirklich gut gemeint haben. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Die meinen das eben auch oft gut. Aufgrund einer eigenen persönlichen Erfahrung haben sie die dann einfach, ohne jetzt medizinische Grundkenntnisse zu haben, therapeutische Grundsätze auf andere Leute übertragen. Und dann in der heutigen Zeit ist mit sowas natürlich auch, ich habe gesagt, wo das Problem liegt, nämlich, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die einfach psychische Störungen haben. Und da hast du auch sofort einen Markt. Jemand, der ein ganz großes Problem hat und Sorgen, oder stell dir einfach einen depressiven Menschen vor, wie fürchterlich ist diese Krankheit, wie viele haben das? Davon sind 30%, das ist eine echte Zahl, durchtherapiert und denen wurde nicht geholfen. Und ich habe selber als Tripsitter erlebt, wie eine suizidabel depressive junge Frau unter 30 Jahren nach einem einzigen LSD-Trip geheilt ist. Sie hat keine depressiven Schübe mehr. Ich bin mit ihr im dauerhaften Kontakt. Und ich habe jetzt gerade auch in der letzten Woche einen Kollegen gehabt, der ebenfalls suizidabel depressiv war, der jetzt seine erste Reise gemacht hatte. Und der voller Glück und Euphorie, und den werden wir hier im Podcast noch hören, weiß ich, weil er ja zum Durchbruch-Coaching-Team gerade angedockt, geonboardet wird. Das sind unglaubliche Erlebnisse. So, jetzt Schattenmarkt. Das heißt, ich sage das jetzt mal, seht mir das bitte ein bisschen nach, ich will das mal ein bisschen clownesk erzählen, okay? Da ist irgendein Klempner in Peru, der hat auf das Handwerk keinen Bock mehr. Dann kommt er über einen Freund zu einem Ayahuasca-Retreat, wird mal ganz kurz ins Universum geschossen, kommt zurück und sagt, super, das kann ich auch. Zieht sich irgendein alte Maya-Kostüm an, ja, das gibt's dort in den Shops überall zu kaufen. Und ist jetzt Anbieter von Ayahuasca und nennt sich natürlich Schamane. Ne? Das kann sich ja jeder nennen. Übrigens kann sich auch jeder Rhetoriktrainer nennen. Ne? Und dann bietet er sowas an. Und kopiert einfach das, was er gesehen hat. Aber die, die es vielleicht bisher gemacht haben, haben das auch wirklich gut gemeint, gut gemacht, haben sich vielleicht belesen. Vielleicht sind sogar Wissenschaftler, vielleicht sogar Mediziner dabei oder therapeutisch ausgebildete Leute. Aber der war halt Klempner. Ich habe nichts gegen Klempner, ganz im Gegenteil. Wichtige Leute. Aber der bietet dann sowas von einem Tag auf den anderen an. Das halte ich für schwierig. Aber dann ist damit Geld zu verdienen mit der Not und den Sorgen der Menschen. Und dieser ganze Schattenmarkt, in dem es um Geld verdienen geht, teilweise auch Leute, die einfach Reputation erhalten wollen über diese Arbeit, weil es gerade ein Megatrendthema ist durch die vielen Serien, Bücher, die kommen. Und dann meinen, okay, klasse, jetzt kann ich darüber transportiert über dieses Thema eine Berühmtheit werden. Das ist dann ja auch ein sehr, sehr egoistisches Ziel dahinter. Alles das gibt's halt. Diesen Markt gibt es. Und diesen Markt lehnen wir komplett ab, weil wir Dinge gesehen haben in diesem Markt, die einfach nicht in Ordnung sind im Umgang mit Menschen.
Und ein egoistisches Ziel passt auch eigentlich gar nicht zur psychedelischen Community, ne?
Ja, das ist, schau mal, wenn man nachgoogeln möchte oder viele Zuhörende und Zuhörer, also Zuhörer kennen das natürlich auch, Spiritual Bypassing. Ja. In dieser New Age-Bewegung kam dieses Phänomen sehr hoch. Da wurde angefangen mit Esoterik, und ich trenne Esoterik und Spiritualität. Spiritualität sind für mich Menschen, die ein universelles Bewusstsein erlangen möchten oder vielleicht sogar haben, über ein hohes Verständnis und eine hohe Schule, aber mit den Füßen fest auf dieser Erde leben und die dieses Leben leben. Und nicht mit dem Kopf da oben im Universum und sich alles herreden. Und dieses Herreden, wenn ich sage, ach, dass dir das Schlimme passiert ist, das ist nur ein Learning und das ist echt was Gutes. Ja, wenn du diese Depression hast, dann ist das ein Zeichen, dass du noch ganz viel zu lernen hast. Nein, scheiße, Depression ist eine Krankheit, verdammt nochmal. Und da gibt's Heilungswege. Und da ist nichts. Und das ist Spiritual Bypassing. Da wird alles irgendwie mit Non-Dualismus und so weiter, alles tolle Lehren. Aber alles wird irgendwie hergezogen und dann wird dir damit versucht, die Welt zu erklären. In der Rhetorik nennen wir sowas eine Analogie. Und eine Analogie und ein kausaler Zusammenhang, das ist ein Riesenunterschied. Und eine Korrelation von kausalen Zusammenhängen ist nochmal ein Riesenunterschied. Jetzt sind wir herzlich willkommen in der Wissenschaft. Das ist das, was die Wissenschaft Tag für Tag versucht, wo sie hart dran arbeitet. Und alles andere sind Analogien. Aber mit Analogien kannst du über Spiritual Bypassing und sogenanntem spirituellen Wissen dann die Dinge herreden. Für mich ist das, ich kenne die semantische Bedeutung des Wortes Esoterik, die ist hervorragend. Aber ich betrachte diesen esoterischen Markt als schwierig. Und sogar sehr, sehr schädlich für Menschen. Und ich habe wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Mein Leben hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, als ich zu echten spirituellen Menschen gekommen bin, die einfach versuchen, spirituelles Wissen zu erlangen und sagen, das gibt echt mehr, als uns die Schule, die Universität oder eine Ausbildung beibringt. Und mein Gott, das können wir erahnen, wenn wir einfach mal über das Universum nachdenken, was das ist und wie viel wir wissen, was wir nicht wissen, wenn wir alleine den Begriff Unendlichkeit in den Raum bringen. Wenn wir uns ein Atom anschauen und wissen, dass wir den Atomkern auf eine Faust oder eine Tennisballgröße hoch projizieren würden, dass die Neutronen, die da drum rumfliegen, 2 Kilometer entfernt sind. Was ist denn dazwischen? Nichts. Erklär mir das mal. Das heißt, was ist Materie? Wir wissen, wie wir die Welt sehen, in unserem Bewusstsein zusammengebaut im präfrontalen Kortex. Das ist unsere Wahrheit als Menschen. Wir wissen, dass Fledermäuse eine ganz andere Welt sehen. Wir wissen auch, dass Hunde eine ganz andere Welt sehen, Bienen eine ganz andere Welt, Fliegen. Wer sieht denn jetzt die richtige Welt? Wenn du mir das erklären kannst, in dem Augenblick, also neurowissenschaftlich weiß ich, wie das Ding hier funktioniert, der präfrontale Kortex, dass wir unsere Welt zusammenstellen. Und das ist für mich echte Spiritualität, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und die Frage des Dazwischen. Und natürlich wissen wir, dass wir Menschen spüren können. Ich rufe jemanden an und er sagt, wow, ich habe gerade so intensiv an dich gedacht. Habt ihr dieses Erlebnis auch schon mal gehabt? Das ist doch, und ist das jedes Mal Zufall? Diese Zufälle gibt es, aber es ist es eben nicht. Und das ist für mich Spiritualität, sich mit diesen Realitäten auseinanderzusetzen. Aber ohne sich Dinge herzuerklären oder Krankheiten reinzudiskutieren oder so. Das ist fürchterlich. So, aber in dieser Szene, da wurde diese psychedelische Revolution eben auch gestartet, was Gutes ist, weil es ist gut, dass es die gibt. Nur, wir haben hier drei Extreme. Wir haben auf der einen Seite diesen Schwarzmarkt, nenne ich immer, den esoterischen Markt. Wir haben auf der anderen Seite die Wissenschaft. Der eine Markt ist sehr zugänglich, zumindest für die, die zugänglich sind für diese Themen. Der andere Markt ist überhaupt nicht zugänglich. Jetzt hast du eine suizidable Depression, bist durchtherapiert, hast alles probiert, hast keinen Bock auf diese Medikamente, die dich oben und unten dicht dröhnen. Und du sagst, oh, ich will das mal machen. Dann meldest du dich an bei einer Studie in der Schweiz. Die sind ganz weit vorne in Basel, Bern, Freiburg. Und jetzt wirst du genommen und du denkst, ja, super. Und dann kommst du in die Placebo-Gruppe. Das passiert ja in der Wissenschaft. Das heißt, du kriegst gar keine Substanz. So, und dann wieder. Und was wir machen, ist, dass wir mit den legalen Gesetzen und Möglichkeiten, die es gibt, höchsten Ansprüchen, allerhöchsten an die klinische Anamnese, hier wage ich die Behauptung, sind wir wirklich am weitesten von allen. Das hat Gründe, die ich gerne erkläre. Sauberen Coaching-Prozessen vorab, die dafür sorgen, dass da oben schon mal das Gehirn in die richtige Richtung funkt, bevor die Ergänz kommt. Aufklärung über das, was diese Substanz kann. Und einem Integrationsprozess, der greift, inklusive wissenschaftlichen Messmethoden, wo wir nachher zeigen und beweisen können, guck mal, das hat sich verändert. Das sind die Studien in der Vergangenheit, die das schon sagen. Wir sagen, wir können das auch. Und hier seht ihr, siehst du als Reisender, das hat sich wirklich schon mal bei dir verändert, neben all dem anderen, was du zusätzlich noch erfahren hast. Das ist der Ansatz von Durchbruch-Coaching. Wir ziehen das aus diesem ESO-Markt raus. Wir bezeichnen uns selber als gesund spirituell, aber auf der Basis von absoluter Wissenschaft, von Wissen, machen wir unsere Angebote.
Ja, vielen Dank für die tolle Erklärung. Sehr spannend. Mir kam auch gerade, als du gesagt hast, ne, wir sehen die Welt alle anders. Ne? Es gibt ja diesen Satz, wir sehen nicht die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und ja. Ich finde es auch spannend, wenn wir uns verändern, zum Beispiel durch Coaching oder psychedelische Reisen, verändert sich ja auch unsere Welt, unsere Außenwelt und unsere Welt. Und das war für mich auch sehr wichtig, selbst zu erfahren, finde ich.
Ja. Darf ich die Anekdote mit den Mikroaggressionen nochmal erzählen? Das war so ein schönes Erlebnis. Du kennst die Geschichte, Tanja, ich weiß nicht, ob Lars sie kennt. Aber ich habe vorher mit dem sogenannten Deep Ocean Persönlichkeitstest, das ist ein wissenschaftlicher Test, in Amerika wird damit auch in der Psychotherapie gearbeitet, 10er-Skala statt 5er-Skala, geht echt tief, gute Messmethode, hohe Reliabilität und Validität für einen Selbsttest. Damit arbeiten wir. Und ich hatte eine Vola von 65. Das heißt also, wenn 100 Leute im Raum sind, reagieren 35 noch intensiver auf kleine Stressoren als ich, aber auch 64 weniger. So, also auf dem Fußballplatz konnte ich das auch immer schlecht verstecken, wenn ich alte Herrenfußball spiele und nicht mehr so viel Sauerstoff im Gehirn war, dann kam meine Vola aber voll raus. Aber ich hatte tatsächlich diese Mikroaggression im Alltag, so beim Autofahren und bei Situationen, das ist völlig unangebracht, auch unsympathisch natürlich so zu reagieren. Und dann habe ich meine ersten zwei Reisen gemacht, erste mit MDMA, zweite mit LSD. Und ich habe eine Mitarbeiterin und gute Freundin im Krankenhaus besucht, weil mit dem Kind was war. Und gehe da so Mitternacht raus, gehe zum Parkhaus und das war echt ein weiter Weg, so also für mich 250 Meter ganz schön weit. Und komme da an diesem Parkautomaten an, ziehe mein Parkausweis raus, der neben dem Handy war, das ja magnetisch ist. Und ich dachte noch so beim Rausziehen, hoffentlich hat das Ding keinen Magnetstreifen. Zack, Magnetstreifen. Ich denke, scheiße, drückst du rein in den Automaten, funktioniert nicht. Dann mache ich das, was jeder macht. Ich versuche es nochmal, indem ich das Ding umdrehe und stecke ihn immer wieder rein. Und mein Mund sagt, was für eine Scheiße. Und ich kriege am Parkautomaten einen Lachkrampf, weil mein Mund, mein altes Vola-Muster kommuniziert hat, ich es aber überhaupt nicht mehr gefühlt habe. ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich hatte diese, und da kriege ich Lachkrampf an dem Automaten. Das war so ein heller Moment, wo ich dachte so, wow, guck mal, wie Psychedelika wirken. Bin zurückgegangen, hatte noch einen netten Talk mit dem Pförtner, der mir einen neuen Ausweis gegeben hat. Und dann bin ich lachend nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt. Ne? Das sind Dinge einfach, die passieren. Ne?
Das ist das vorher manchmal bewusst gewesen, so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich mich schon wieder umsonst aufgeregt? Oder gab es
das nicht? Ja. Also ich habe mich schon dabei häufig erwischt, wie ich einfach irrational aggressiv auf Situationen reagiert habe. Das sind so, Mikroaggression heißt es ja deswegen, weil es jetzt nichts ist, wo ich jetzt unbedingt andere mit irgendwie belästige, außer dass ich vielleicht mal zu laut bin oder mir ein Fäkalienbegriff rausrutscht oder sonst irgendetwas. Aber insgesamt ist es natürlich schon unangenehm, aber hauptsächlich ist es unangenehm für mich gewesen. Und ich bin heute froh, dass ich es besser im Griff habe. Meine Vola ist nicht ganz unten, aber ich habe sie im Vergleich zu früher hat sich halt was verändert und das ist für mich lebensverändernd. Aber das ist eine Kleinigkeit, die mit Psychedelika passiert. Wir erreichen ja noch viel mehr. Was ist nach meinen ersten Reisen passiert? Ich bin ein Genussmensch, habe Herausforderungen gehabt im Leben mit dem Thema Selbstregulation, viel in der Freude gelebt. Und habe wirklich mein echt gelebt, wo du ja auch sagst, da ist nichts Negatives dabei. Aber zum Beispiel habe ich wahnsinnig gerne und auch echt viel Alkohol getrunken. Mein Arzt hat gesagt, ich bin genetisch ein Wunder. Bei dem, was ich trinke, müsste ich eigentlich längst Alkoholiker sein. Und ich war sicher, ich bin nicht abhängig gewesen, alkoholabhängig. Wobei, wer weiß schon, ich glaube aber nicht. Also der Arzt sagte nein, weil meine Leberwerte und alles so Gesundheitswerte, Vitalwerte in Ordnung waren. Aber ich habe schon echt, echt viel gesoffen. Und durch die Reise, und das hat echt wehgetan, habe ich erkannt, warum ich überhaupt getrunken habe. Mhm. Und das eine ist, wenn du Alkohol trinkst, Alkohol gibt dir einen Glückseffekt. Daher kommt dieser Suchtfaktor. Alkohol ist eine schlimme Droge, die gehört aufs Betäubungsmittelgesetz eher als LSD. Das können wir fachlich belegen. Ja. Und es betäubt dich. Und diese Betäubung fand ich dann auch gut. Dann, weißt du, wenn du dich betäubst, musst du dich halt nicht mit dir selbst beschäftigen. Und ich bin sehr reflektiert. Meine ich versuche mich immer im Alltag zu hinterfragen, mein Handeln zu hinterfragen. Und dann ist es ja schön, wenn du dich abends mal wegschießen kannst und das nicht tun musst. Ne? So, aber vor allen Dingen ging es darum, diese kleinen Glücksmomente zu zielen. Dann sage ich so, warum? Ja, hallo, ich habe doch ein tolles Leben. Ich bin Bestseller-Autor, ich finde den Medien statt, ich habe Reputation, ich habe hoffentlich einen einigermaßen guten Ruf. Ich arbeite an den schönsten Orten der Welt, Seminar 1 auf Mallorca, 2 Barcelona, 3 Toskana, 4 Dubai, 5 Mexiko. Hallo, ich werde bezahlt dafür, dass ich vor Hunderten oder manchmal Tausenden Leuten Vorträge halte, die mir gerne zuhören und darf nachher Bücher signieren. Das ist alles wahnsinnig schön. Und dann habe ich gemerkt, ich fühle das gar nicht. Sondern bin immer im Krampf, ich muss diesen Status aufrechterhalten, ich muss dazu was tun, ich muss mehr leisten als andere, damit dieser Status gerechtfertigt ist. Und war mit meinem Kopf immer in der Vergangenheit und ich war immer in der Zukunft. Aber wo ich nie war, so richtig, das tut heute noch weh, ist jahrzehntelang im Hier und Jetzt. Einfach mal hinsetzen und genießen, dass ich auf Mallorca bin mit so tollen Menschen. Ich habe da auch immer drüber gesprochen, dass das alles so toll ist. Aber ich habe auch immer wieder über, was muss ich tun, damit das aufrechterhält? Weil ich diesen niederen, limitierenden Glaubenssatz in meinem Kopf habe. Durch meine Erziehung, du musst mehr leisten als andere. Du musst besser sein als andere. Und mein ganzes Leben, ich muss mehr leisten, ich muss besser sein. Immer Vollgas gegeben. Und dadurch war mein Kopf immer in der Vergangenheit und immer in der Zukunft. Und in der Substanz bist du im Hier und Jetzt.
Ja, wow.
Du genießt diesen Augenblick so, da mit einem Tripsitter zu sitzen und begleitet zu werden und an die Hand genommen zu werden. Und ich kam da raus und ich konnte nie meditieren. Ich musste Gitarre spielen, dass ich abgelenkt werde. Das war meine Meditation, das war schön. Und ich freue mich total drüber. Aber ich konnte nicht meditieren, ins Hier und Jetzt gehen. Und nach diesen Reisen, es ist ein leichtes heute für mich, mich hinzusetzen. Ich brauche auch nichts mehr von außen, so eine geleitete Meditation, sondern ich setze mich wirklich auf den Fußboden und kann mal 15 Minuten nur für mich sein, im Hier und Jetzt, mich auf meinen Atem konzentrieren. Das konnte ich vorher nicht. Und aus dieser Erfahrung wieder raus gehe ich in den Alltag und sehe einen Menschen und freue mich im Augenblick darüber, dass er da ist. Das ist so eine Lebensqualität. Mein Leben hat sich so verändert. Das ist ganz was. Vielleicht klingt es bekloppt, ich weiß es nicht. Aber es ist so schön einfach. Und ich weiß, dass ich ohne Unterstützung der psychedelischen Reisen in diesen Zustand nie gekommen wäre.
Ja, es macht auf einmal eine Stille in den Kopf, oder?
Ja, die ist angenehm, ne?
Wunderschön. Also ich glaube, den Zuschauern oder den meisten von uns geht es ähnlich oder ist es auch ähnlich ergangen. dass wir entweder in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft sind und viel zu wenig uns, also viel zu wenig in der Präsenz einfach sind. Und ja, schon alleine das ist wunderschön und lohnt sich. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende erzähle, aber ich will noch die Pointe erzählen. Ich bin seit diesen Reisen alkoholabstinent. Ich trinke keinen Tropfen. Und zwar nicht, weil ich das entschieden habe, weil ich das will, sondern weil mein inneres System Alkohol ablehnt. Es ist einfach da. Und ich weiß auch nicht, also ich war ja wirklich Whisky-Experte. Du kannst mich zu Whisky alles fragen. Ich kann dir alles erzählen, alles. Und ich habe Whisky-Proben geleitet und so. Aber ich kann im Augenblick dieses Zeug nicht mehr anfassen. Mein System lehnt es ab. Und ich gehe auf Partys nach wie vor und ich war in Mexiko, war ich auf Festivals und mir fehlt nichts. Ganz im Gegenteil, ich genieße es, völlig wach da zu sein, mit Menschen Spaß zu haben, zu kommunizieren und in Gesprächen auch einfach mal richtig schön tief zu gehen. Was vorher wegbetäubt wurde, auch auf meinen Seminaren wurde früher echt gesoffen. Und jetzt, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, merke ich, oh komisch, meine Teilnehmenden trinken ja auch nichts mehr. Das ist ja auch eine Erkenntnis, echt. Ja, ich habe die echt animiert zum Saufen. Ja. Da ist der Champagner in Strömen geflossen und geile Instagram-Bilder. Hier die Moët-Flasche, halt mal noch. Und alle haben sie schön fotografiert und rein ins Glas und so. Ja. Puh, ich nochmal, ein bewusster Umgang damit, dagegen spricht überhaupt gar nichts. Und ich lehne auch niemanden ab, der Alkohol trinkt. Was ich ablehne, ist dieses, ich musste mich nachher dafür erklären, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Was ist mit dir los? So. Und da kommen ja echt bescheuert. Und da sagt, hallo. Und ich hab dann angefangen, mich intensiv mit Substanzen und auch Drogen zu beschäftigen, einfach um sie zu verstehen. Und ich verstehe heute, was das für eine fürchterliche Droge ist. Wer von euch kennt alkoholkranke Menschen? Wer hat beobachtet, wie sich deren Leben entwickelt, wenn sie alkoholkrank sind? Was das mit ihren Beziehungen macht, was das mit ihnen selber macht? Und es ist völlig okay, wenn ein 15-Jähriger hier jetzt an den Kiosk geht und sich eine Flasche Bier und eine Flasche Wein, 16 müssen sie sein, Flasche Bier und Flasche Wein kauft. Hallo? Das ist nicht in Ordnung. Bewusster Umgang mit jeglichen Substanzen ist gut. Mhm. Und unbewusster, und dieses Suchtpotenzial von Alkohol ist halt hoch. Und was ist der Unterschied zu LSD? LSD hat keinen Suchtrezeptor. Ihr kennt keinen LSD-Abhängigen, weil es keine Rezeptoren gibt für Sucht. Das ist wiederum ein Unterschied zu MDMA, was ja auch kein richtiges Psychedelikum ist, dich einfach nur in diese Liebesverbundenheit bringt. Aber MDMA einmal genommen, es passiert gar nichts. Nimmst du es in kurzen Abständen ein zweites Mal, lernt dein Gehirn bei MDMA nachher, ach guck, ich krieg Serotonineinschuss von außen, muss ich ja nicht mehr selber produzieren. Und du kommst in eine depressive Phase. Nimmst du es ein drittes Mal, wird die depressive Phase länger. Und das ist der Suchtrezeptor. LSD hat das nicht. Du nimmst das jeden Tag, ein Jahr lang Mikrodosing. Und dann hörst du auf und dir fehlt nichts, gar nichts. Ja, weil es diesen Suchtrezeptor nicht gibt, weil dein Gehirn einfach weiter sein natürliches Serotonin produziert. Das ist der Riesenunterschied. Und das nächste ist, lass uns über Toxizität sprechen. Fällt auch ein Rhetoriktrainer. Fällt auch ein Rhetoriktrainer schwer. Du bist Chemiker, du kennst dich damit aus. Genau. So. Ja, also wie giftig ist das Zeug?
LSD imitiert Serotonin, während MDMA Serotonin-Ausschüttungen anregt.
Ja, natürlich. Gut, dass wir einen Chemiker im Podcast haben. Das ist gut, was richtig ist und ich jetzt gar nicht so ausdrücken kann jetzt. Ja. Genau, und die Giftigkeit von solchen Stoffen. Schön. Wasser. Hier habe ich gerade im Hotel sitzend im Savoy in Köln eine Flasche Apollinaris. Wasser ist sehr gesund. Ich nehme einen Schluck. Wenn ich davon jetzt an diesem Tag 14 Liter trinken würde, wäre ich tot. Mhm. Wasser ist toxisch. Der Entdecker der LSD-Substanz, Albert Hofmann, hat mal versehentlich die 500-fache Dosis von LSD genommen und hat sich nachher gesagt, verdammt, versehentlich. Jetzt werde ich entweder sterben oder ich habe den Trip meines Lebens. Er hatte den Trip seines Lebens. Der Mann ist über 100 Jahre alt geworden. Da ist nichts passiert, weil es nicht giftig ist. Also du kannst so hoch überdosieren. Wieder Unterschied, Achtung, MDMA ist toxisch. Mhm. Du kannst überdosieren und davon auch sterben. Ja. Und jetzt erklär mir mal bitte, was LSD, ja, es verursacht persönlichkeitsverändernde, wie ich finde, eben positive Dinge und du bist nicht verkehrstauglich. Du hast halluzinogene Effekte. Du tauchst ab in tatsächlich eine gefühlt andere Welt. Spirituelle Menschen sagen, vielleicht in die reale Welt. Wissen wir nicht. Aber es ist eine schöne Welt. Ich glaube, das kann jeder sagen, der diese Erfahrung schon einmal gemacht hat. Und warum ist das Zeug jetzt auf dem Betäubungsmittelgesetz, wie zum Beispiel Heroin und Kokain, andere Opiate? Da hat es nichts zu suchen. Ja, ich finde auch, dass es nicht unbedingt für den freien Markt zugänglich sein sollte, obwohl für erwachsene Leute, wenn wir anfangen aufzuklären, was das Zeug kann und was nicht, Microdosing völlig okay ist und ein Riesengewinn wäre für die Menschen. Microdosing, da geht dir nur ein bisschen das Herz auf und da oben steigt die Neuroplastizität. Du kommst schneller zu Lösungen tatsächlich, weil dein Gehirn einfach intensiver funkt, als es sonst tut. Und du diese Verbindungen hast und dadurch natürlich eine schnellere Lösung kriegst. Neurowissenschaftlich bewiesen, alles erklärbar. Punkt. So, ja, das wäre okay. Aber im Coaching-Kontext, ich habe so tolle Erfahrungen gemacht. Ein Coachie, der einfach nicht es geschafft hat, weil er so im Kopf ist und so blockiert zu seinem Körper und zu seinem Herz, der ist nicht an seine Emotionen rangekommen und an seine Themen. Da habe ich ihn aufgeklärt über das Thema LSD. Und da habe ich ihm eine Schwellendosis gegeben. Also Microdosing, kleine Dosis, nach meiner Erfahrung völlig verkehrstauglich. Also natürlich bist du das nicht deinem Gesetz her, aber aus meiner Sicht bist du völlig verkehrstauglich. Du kannst ganz normal weiterleben. Kein Mensch merkt irgendetwas. Ja? So, Schwellendosis, da passiert schon ein bisschen mehr. Da geht dein Herz richtig auf. Du bist sehr im Gefühl, fühlst andere Menschen. Hast aber auch null halluzinogene Effekte. Du nimmst einfach Dinge intensiver, aber was ja gut ist.
Das ist auch kein Trip.
Genau, und Trip ist halt, da hast du die halluzinogenen Effekte, da fängt die Welt an zu wabern und so, wovor ich echt immer Angst hatte, was aber voll schön ist, weil du totale Kontrolle hast. Und dann habe ich dem Schwellendosis gegeben und auf einmal fängt er an und knack ist es passiert. Ja, und boah, und die Erkenntnis war dann, dass er, fuck, und warum gelingt mir das nicht? Und dann habe ich gesagt, wollen wir dran arbeiten, yo. Und dann haben wir ihn in die Coaching-Prozesse geschickt, die bei Durchbruch-Coaching Pflicht sind, in die klinische Anamnese, erst einmal der Gesundheitscheck. Ist das okay, wenn du trippst? Und wenn da der Daumen hoch ist, dann geht's auf die Reise mit einer 2:1 Begleitung, Videoaufnahme des gesamten Kontexts, die wahnsinnig wichtig ist, weil in diesem esoterischen Markt Missbrauch passiert von denen, die diese Reisen betreiben. Die Leute werden in abhängige, emotionale oder auch teilweise materielle Abhängigkeiten gebracht. Alles das ist widerlich, Drecksmarkt. Wenn so etwas passiert, wenn so etwas nicht passiert, ist sowas immer ein guter Markt. Wenn so etwas passiert, ist ein Drecksmarkt. Punkt. Und wir sorgen dafür, dass wir 2:1 Begleitung haben, Videoaufnahme haben, der unser Trippi vollkommen safe ist. Wir sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Mit ganz, ganz viel Aufwand machen wir das. Sorgen dafür, dass wir über eine Meditation oder Körperarbeit wird ganz individuell entschieden, mit einem wahnsinnig schönen Gefühl reinkommt, völlig informiert sich fühlt. Wir nehmen Blutdruck, wir schauen uns die Vitalwerte an und wir haben eine Standleitung zum Doktor. Alles das sind Dinge, die wir machen und die uns so, so, so wichtig sind, damit du eine Safe-Reise hast. Und dann ist er immer noch nicht alleine gelassen. Dann machen wir eine Integrationsarbeit. Wir geben ihm Tools mit, wie er diese wahnsinnigen Erfahrungen in seinen Alltag integrieren kann, dass er zu den Erkenntnissen kommt, wie er sie festhält. Und auch dann, wenn was hochkommt, steht ein Coach, ein ausgebildeter Coach mit wissenschaftlichen Methoden an seiner Seite, der ihn begleitet, wenn er diese Hilfe braucht. Oft brauchst du die nicht, weil die Lösung in deinem Gehirn selber entsteht. Aber wenn etwas kommt, sind wir einfach da. Und dann fangen wir an zu messen und dann machen wir das Schlusscoaching, wo wir all diese neuen Erkenntnisse einfach mal dokumentieren und sagen, guck mal, das ist passiert, tolle Erkenntnisse, super. Und sagen, was machst du jetzt damit? Und geben mit einer Methode des narratives Coaching, sagen wir dann, okay, und jetzt fang mal an, bastel dir mal deine Zukunft. Was machst du mit diesen neuen Dingen? Und daraus gehen die Leute mit Freude und einer Entspanntheit und einer neuen Lebensqualität dann ins Leben. Das ist Durchbruch-Coaching, mal schematisch erklärt.
Das Spannende daran, wie sich die Lebensweise von den Menschen dadurch verändert. Ne? Ich wollte gerade noch fragen, wie viele Menschen kommen durch diese Anamnese? Also für wie viele ist das potenziell wirklich förderlich?
Ja, tatsächlich 90% kommt ohne weiteres durch diese Anamnese. Wir haben eine, das darf ich jetzt bekannt geben, wir haben eine komplett elektronische Anamnese ab jetzt im Einsatz. Vorher haben wir einfach ein Blatt Papier gehabt oder mehrere Blätter, die ausgefüllt wurden und die sich dann ein Mediziner angeschaut hat, ein Mediziner, der in einem sehr angesehenen deutschen Krankenhaus verantwortlich war für die Abteilung drogeninduzierte Psychosen. Also ein absoluter Fachmann für jegliche Form von Drogen und Psychedelika. Denn im Mischkonsum, alleine schon Alkohol, Cannabis und LSD ist die Hölle fürs Gehirn. Hölle. Jegliche Form von Mischkonsum ist totale Hölle. Und dann im falschen Kontext, Partykontext, wo noch irgend so ein Idiot neben dir steht, so immer, und dann kannst du natürlich echt, du bist voll in der Emotion, du hast gerade, erlebst etwas, dein Gehirn verarbeitet gerade Dinge, die es noch nie verarbeitet hat, dann kannst du halt echt abrutschen. Deswegen Partykontext, Mischkonsum, absoluter Dreck. Auch Alkohol und Cannabis in Verbindung mit Psychedelika, absoluter Dreck. Psychedelika schießen dein Gehirn hoch, Alkohol und Cannabis drücken es runter. Das ist Mist. Lass die Finger von so einem Zeug. Und dann kannst du halt auch echt in die Geschlossene kommen. Und dort haben wir einen Arzt, der uns sehr verbunden ist, der ein Riesenfan ist von psychedelischen Reisen, wenn Set und Setting stimmen, wenn die Vorbereitung des Gehirns auf diese Reise, die Aufklärung stimmt und du dann im sicheren Rahmen und schönen Rahmen, beides ist wichtig, durch diese Reise von erfahrenen Leuten begleitet wirst, ist ein Riesenfan von, weil er einfach auch die Wissenschaft kennt und weiß, was dort passiert. Und dort haben wir einen klinischen Prozess vorher. Du gibst das jetzt im Internet ein, füllst diesen Fragebogen aus und in unserem System DSGVO und nach klinischen Regeln gebaut, ist ganz, ganz wichtig, auch was Verschlüsselung und so weiter angeht, wird nur vom Arzt gesehen, sieht nicht der Tripsitter, auch ganz, ganz wichtig. Selbst den Prozess haben wir inzwischen sehr, sehr sauber gestaltet. Sagt der Arzt erstmal das System Daumen hoch, alles klar. Weil jegliche Kontraindikationen von Medikamenten oder psychischen Vorerkrankungsgeschichten in diesem System bereits eingegangen sind. Das heißt, es geht eine Ampel elektronisch auf grün oder sie geht auf gelb, sagt, okay, das ist eine Frage, die muss gelöst werden. Und sobald die Ampel auf gelb geht, hat der zukünftige Trippi die Chance, das muss er dann bezahlen, das zahlt natürlich die Krankenkasse nicht, ein Arztgespräch mit unserem Doktor zu führen. Und der geht dann mal tief rein. Und nach diesem Gespräch sagt er, alles klar, kein Thema, geh auf Reise, achte vielleicht auf folgende Dinge noch in der Vorbereitung. Wir geben ja auch schon Tipps zur Vorbereitung. Oder nein, lass es mit der Reise. Lass uns vorher nochmal in eine Verhaltenstherapie gehen, in eine Gesprächstherapie, was auch immer. Da ist er Psychiater und weiß genau, was er zu tun hat, um den Leuten dann die Tipps zu geben und sie auch zu den richtigen Leuten zu schicken. Und dann kann es sein, und das ist mehrfach vorgekommen, dass dann wir einfach sagen, okay, jetzt warten wir mal 3 Monate oder 6 Monate. Und wenn es sein muss, warten wir auch ein Jahr. Bis du da safe bist an dem Thema. Das gibt ja auch den Reisenden die Sicherheit. Ne? Alles klar, okay, das habe ich jetzt bearbeitet und jetzt kann ich reingehen und dann gehen sie in die Reise. Da haben wir schon regelmäßige Ablehnungen tatsächlich, wo wir sagen, nein, jetzt noch nicht. Und dann gibt's einfach Vorerkrankungsgeschichten, beispielsweise Schizophrenie. Schizophrenie und Psychedelika ist die Hölle. Schizophrenie ist Musterauflösung. Das, was passiert bei der psychedelischen Reise, ist eine Musterauflösung. Und wenn die krankhafte Musterauflösung und die Substanzmusterauflösung zusammenkommen, dann macht es da oben Knall. Und diese Leute dürfen nicht auf Ayahuasca-Retreats gehen. Sie dürfen sich nicht mit psychedelischen Substanzen beschäftigen und sie in irgendeiner Form einnehmen. Für die ist dieses Zeug dann echt Gift. Das finden wir raus. Übrigens haben wir da noch mehr vor mit dem System. Irgendwann kriegen wir eine Lügenerkennung rein, so dass wir sagen können, wenn jemand versucht zu betrügen beim Eingeben, im Augenblick ist es das Arztgespräch, wo der einfach mit seiner Erfahrung sagt und auch sagt, dann begründet, warum eine Lüge an dieser Stelle keinen Zweck macht, weil er erklärt, was passiert, wenn Dinge nicht angegeben werden. Aber zukünftig wollen wir da sogar so weit gehen, dass die KI dann auch erkennt, wenn da jemand nicht ganz ehrlich ist und flunkert. Das kann die schon. Versicherungen haben sowas im Einsatz. Wenn du beim Unfallbericht betrügst, schreibst du den Unfallbericht online. Freundin macht sowas nicht. Die KI weiß dann schon, dass du, wenn du tippst, so wie beim Sprechen, ich kann das ja auch, wenn ich will, kann ich sehen, ob jemand mich anlügt. Dazu muss ich genau hingucken und hinhören vor allen Dingen auch. Und dann gibt's Indikatoren dafür. Und das geht's elektronisch natürlich.
Ja, vor allem derjenige hatte eigentlich nichts davon. Also ich sag zu meinen, wenn ich Trip-Sitting mache, sage ich immer, du kannst mich bescheißen und du kannst auch dich selbst bescheißen, aber du kannst nicht die Substanz bescheißen. Die wird dir das Gegenteil zeigen.
So ist es, ja. So ist es. Ja. Klinische Anamnese ist absolute Grundlage. Und das Tolle ist, wisst ihr was, was passiert ist, weil wir kommunizieren das ja. Übrigens alles, was wir an Wissen erarbeiten, wir ne, forschen ja und haben ja Zahlen, Daten, Fakten zu limitierenden Glaubenssätzen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, oder zu Deep Ocean Modell, Persönlichkeitsmodell. Da haben wir im Vorher- und Nachherbild alles, was wir an Erkenntnissen haben, stellen wir Open Source dem kompletten Markt zur Verfügung. Und selbst im dunklen Markt, weil ich die Hoffnung habe, dass die Leute, die da im Augenblick Mist machen und mit Manipulation agieren, dass die auch mal wach werden und sagen, stopp, so geht's nicht. Und dann auch erkennen, okay, es gibt jetzt Standards im Markt, die ich auch nehmen kann. Die kann halt bei uns, wir geben die wirklich von Herzen gerne weg, weil sie die Prozesse insgesamt verändert. Und dadurch wird es mehr Anbieter geben, die das dann seriös betreiben. Dadurch haben mehr Menschen Zugang dazu. Das ist das Ansinnen von dem Unternehmen Durchbruch Coaching. Und wir geben diese sicher, wir geben das aber eben auch raus an andere. Das ist so, so wichtig. Und dann haben wir einfach, ja, da haben wir die Welt verbessert aus meiner Sicht.
Ja, voll schön. Wirklich, das klingt echt sehr sicher, wie du gerade erzählt hast.
Ja. Ach so, was ich sagen wollte, ist andere Anbieter, die das auch seriös mit sehr viel Herz betreiben, wo ich weiß, dass es keinerlei Form von Manipulation gibt. Mhm. Und das ist eben, da gibt's tolle Leute, auch tolle Player im Markt. Viele von denen haben auch eine gute Bekanntheit. Mhm. Spürt da auch bitte rein, wenn ihr euch damit beschäftigt in den sozialen Netzwerken. Schaut auf Integrität, auf euer Bauchgefühl, wenn die Leute reden. Ist das alles okay? Dann, das ist ein ganz, ganz guter Indikator, den ihr dort habt. Und ganz viele von denen sagen, ey, wir sind total interessiert und wir sind im regen Austausch mit denen derzeit wirklich wöchentlich. Ich habe gerade heute mit einem sehr, sehr angenehmen Anbieter aus Deutschland, der Retreats in Holland anbietet, telefoniert. Die machen das wirklich gut. Und wir coachen uns untereinander und helfen uns alle gegenseitig besser zu werden. Das ist eine richtige, tolle Community entstanden, die eine wissenschaftliche Andockung hat. Das ist wichtig.
Ja. Ja, am Ende geht es darum, dass psychedelische Reisen wirklich, du hast vorhin Set und Setting gesagt, vielleicht nehmen wir da nochmal eine Folge zu auf, was genau das bedeutet. Ja, dass unbedingt. Die wirklich in einem sicheren Rahmen durchgeführt werden und es ist richtig gut, dass es so schon Menschen gibt, die das machen und das heißt ja nicht, dass wir das nicht auch noch quasi machen sollten, sondern je mehr Menschen davon auf dem Markt gibt und an und Menschen da mehr diesen sicheren Zugang zu haben und eine sichere Begleitung, ja, umso schöner wird es ja auch.
Absolut. Ja, umso mehr Menschen können davon profitieren.
Ja. Genau. Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch, lieber Michael. Es sind ganz, ganz viele tolle Sachen, die du erzählt hast. Und ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden. Und
machen wir auch, aber in anderen Folgen. Ne?
Genau, da muss ich mal wiederkommen.
Dafür ist der Podcast jetzt da und wir werden immer wieder Themen aufgreifen und vielleicht, wenn
Reiseberichte.
Wenn Fragen sind, so könnt ihr jederzeit uns Fragen stellen, zukommen lassen. Und vielleicht schickt ihr uns einfach Fragen zu, die wir dann in den Podcast-Folgen beantworten. Das wäre total schön.
Ja. Dafür haben wir eine Kommentarspalte zum Beispiel. Ihr hört diesen Podcast überall bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podigee und wie sie alle heißen, alle Anbieter, laden wir es hoch. Ich will als Gründer von Durchbruch Coaching herzlichen Dank sagen, auch im Namen der beiden Mitgründer, im Team, dem Neurowissenschaftler und dem Arzt, dass ihr beide diese Podcast-Folgen macht. Und wir wollen ja wöchentlich erscheinen. Das ist wirklich großartig. Ich komme natürlich jederzeit, wenn ihr sagt, wir sollen mal etwas aufklären. Aber es ist keine One-Man-Show und das wird hier kein Guru-Ding. Natürlich gehe ich als Rhetoriktrainer und mit meinen Medienverbindungen in die Öffentlichkeit mit diesem Thema und werde auch mein Gesicht dafür hergeben und nehme auch den Shitstorm entgegen von Leuten, die einfach nicht wollen, weil sie aus Unwissenheit oder aus Ängsten heraus, so reagieren manchmal Menschen eben auch auf das Positive. Das nehme ich gerne in Kauf. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir wirklich viele sind. Inzwischen sind wir ein Team von 25 Tripsittern, die in der Ausbildung sind. Wir haben sehr, sehr erfahrene Leute dabei, die Julia, die 2000 Trips-Erfahrungen hat auf der ganzen Welt in der Begleitung von Psychedelika, die in Kolumbien Psychedelic Therapy an einer staatlichen Universität studiert, dort geht das. Und eine tolle Community. Und ich freue mich, dass ihr beide als Gastgeber euch da so toll reinarbeitet und den Leuten dieses Podium gibt, sprechen zu können. Und ihr könnt euch auch gerne bewerben, wenn ihr sagt, ihr habt da eigene Erfahrungen gemacht, positiv wie auch negativ. Lasst uns bitte darüber sprechen. Lasst uns hier einen weiteren Kanal machen, neben weiteren, die es auch schon gibt, die wirklich gut sind, einen weiteren Kanal machen, wo wir diese Betrachtung machen. Und ich glaube, der Ansatz, den wir haben, der ist rübergekommen. Das ist mir sehr wichtig. Wir möchten Standards mitentwickeln, idealerweise wirklich für den ganzen Markt, damit du, wenn du dich auf deine psychedelische Reise begibst und diese Erfahrung machen sollst. Es gibt viele berühmte Leute, die sagen, unter anderem die Beatles, einmal muss man das gemacht haben. Ja. Und ich kann denen nur zustimmen. Mindestens einmal, wir wollen euch die Sicherheit geben, wirklich sicher zu reisen. Das ist eine super gute Erfahrung wert. Und wir haben so viel Erfahrung auch im Intervenieren, wenn Dinge hochkommen. Wir wissen genau, mit den Dingen umzugehen, medizinische Begleitung. Und lasst uns darüber quatschen, damit wir in Tiefe in dieses Thema eintauchen. Danke an euch beide nochmal. Ja.
Dann spricht mit uns. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Michael, liebe Tanja, danke für, und auch liebe Zuhörer, danke für euer Vertrauen und eure Offenheit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, enjoy your trip.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche auf eine weitere Folge vom Durchbruch Coaching Podcast.